Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben ja schon seit längeren Wochen Gleichnisse über das Reich Gottes und das Himmelreich gehört. Auch am vergangenen Sonntag das Gleichnis von den 5 Törichten und den 5 klugen Jungfrauen. Und heute ein weiteres Gleichnis zu dem Himmelreich, ein weiterer Vergleich, mit dem man eben deutlich macht, was es mit dem Himmelreich und seinem Anspruch auf sich hat. Wenn man sich das einmal so bewusst macht, diese vielen Gleichnisse über das Himmelreich, dann wird auch deutlich, wie viele Aspekte schier unerschöpflich das Himmelreich hat, die alle von Bedeutung sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heutige Gleichnis ist uns bekannt unter dem Titel Talente-Gleichnis. Da ist, wie es im Evangelium heißt, ein Mann, der im Begriff ist, auf Reisen zu gehen. Und das für längere Zeit. Und so lässt er seine Dienerschaft kommen und gibt ihnen sein Vermögen zu treuen Händen, so muss man hinzusagen. Dem ersten Diener gibt er 5 Talente, dem zweiten gibt er 2, dem dritten gibt er 1 Talent. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was bedeutet denn das? Das bedeutet, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass dieser Mann, bei dem es sich ja um keinen anderen handelt als um Jesus Christus, der auf Reisen in den Himmel auffährt zu seinem Vater und das für längere Zeit, das heißt bis zu seiner Wiederkunft, sein Vermögen aufteilt unter seine Dienerschaft. 5 Talente, 2 Talente, 1 Talent. Insgesamt 8 Talente. Wofür ist denn das wichtig? Das hört man sich alles dann mal so an und weiter geht's. Liebe Brüder und Schwestern, Herrn, wofür steht denn im biblischen Raum und im heilsgeschichtlichen Raum die Zahl 8? Die Zahl 8 bezeichnet die absolute Fülle. Wo haben wir das beispielsweise sonst noch? Der 8. Tag, was ist denn das für ein komischer Tag, der 8. Tag? Das ist der erste Tag der Woche, der Sonntag, der Neubeginn, der Schöpfung, der Tag der Neuschöpfung, als der Tag der Auferstehung, der aber dann keinen zweiten Tag mehr zur Folge hat, sondern der keinen Abend mehr kennt. Und damit eben der 8. Tag ist die Erfüllung und die Vollendung von Raum und Zeit, wenn der Herr wiederkommt. Das ist der Beginn des 8. Tages. Oder wo haben wir die Zahl 8 auch noch? Na, in der Architektur, in der christlichen Architektur beispielsweise ein Oktogon. Da also der Grundriss auch von Türmen, auch hier der Grundriss von Taufbrunnen. Wir haben jetzt hier keinen runden Grundriss, aber trotzdem immerhin diesen Teppich, der also achteckig geschnitten ist. Alles ein Hinweis auf die Fülle dessen, was da geschieht, ob das nun in der Kirche ist, ob das insbesondere in der im Sakrament der Taufe ist. 8 bezeichnet die absolute Fülle. Erst recht die Vollendung. Wenn also dieser Mann vor seiner Reise an seine Dienerschaft das heißt an seine Apostel, die er schon auserwählt hat. Und die Gläubigen, es ist ja die Rede von ungefähr 120 Leuten in der Apostelgeschichte an Pfingsten, dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, bedeutet das, dass dieser Herr sein gesamtes Vermögen an seine Dienerschaft verteilt. Was bedeutet das? Wir sind seine Diener als Glieder der Kirche. Der Heilige Geist verteilt dann sozusagen die Gaben des Herrn in den Sakramenten, aber auch in den sogenannten Geistesgaben, den sogenannten Charismata, die Befähigung, die er irgendwelchen Menschen schenkt, die Befähigung zu predigen, die Befähigung, sich um kranke und arme Leute zu kümmern, die Befähigung, zu diesem und zu jenem Dienst, tausende von Charismata. Und das sind alles Fähigkeiten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die der Heilige Geist verteilt an die Glieder der Kirche, die er begründet, sozusagen vollendet am Pfingsttag. Sodass die Kirche der neue Leib Christi ist, der mystische Leib Christi, der alles vermag, was Jesus Christus in seinem irdischen Leben durch seinen Leib hindurch getan hat und tun konnte. Das heißt, der Heilige Geist verteilt sozusagen in den Talenten, in den Charismata, in den Sakramenten, da verteilt er sozusagen die Fähigkeiten, die konzentriert waren in Christus auf die Glieder der Kirche. Das ist ein wunderbares Bild. Man könnte ja modern ideologisch da wieder protestieren. Ne? Der eine 5, der andere bloß 2 und ein dritter bloß 1. Ist denn das gerecht? Muss nicht der liebe Gott, wenn er gerecht ist, jeden Menschen gleich behandeln? Muss er nicht jedem gleich viel geben? Ist das nicht Diskriminierung? Ich sage das heute mal im Sinne unserer modernen Politideologie, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die von dir ja unsere gesamte Gesellschaft zerfressen ist. Und das, ohne sich da weiter Gedanken darum zu machen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ja, der Herr behandelt nicht alle Menschen gleich. Wieso denn das nicht? Weil alle nicht gleich sind. Die Menschen und die Christen sind doch keine Kopien, sondern jeder Mensch ist ein Individuum, in ganz besonderer Weise ausgestattet mit den Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat. Und für die Christen gilt das vor allen Dingen, dass er sie so unterschiedlich begabt hat, nicht weil er ihnen nicht vertraut. Das Vertrauen, das Gott zu jedem hat, ist gleich, aber er kennt seine Pappenheimer und weiß deswegen auch, wem er was geben kann und wie viel er einem geben kann und womit er jemanden, wenn er ihm mehr oder anderes gäbe, nicht etwa gleich behandelt, sondern ihn überforderte. Wenn der Herr unterschiedlich diese seine Gaben verteilt, dann ist das Ausdruck seiner Fürsorglichkeit. Der Herr macht also nicht alles platt und gleich, wie das heute in unserer modernen Gesellschaftsideologie so propagiert wird. Da kann ja jeder alles, ne? Und wenn jeder sagt, einer was dazu, das ist dann schon sofort diskriminierend. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum denn diese Ungleichbehandlung, die ja im Grunde genommen gar keine Ungleichbehandlung ist, sondern sie ist eine Gleichbehandlung, das heißt im Evangelium ja auch, jedem nach seinen Fähigkeiten. Ne? Gleichbehandlung bedeutet nicht über einen Kamm scheren, sondern Gleichbehandlung heißt, jeden so behandeln, wie es ihm entspricht. Das heißt, dass die ungleichen Menschen entsprechend ihrer Ungleichheit behandeln. Das ist Gleichbehandeln. Klingt paradox, ist es aber. Weil nicht alle gleichermaßen auch von ihrer Natur her begabt sind. Denn die Geistesgaben, die göttlichen Gaben setzen ja die Natur voraus. Satz aus der Scholastik, gratia supponit naturam et elevat et perficit eam. Die Gnade setzt die Natur voraus, erhebt sie und vollendet sie, diese Natur. Um das auch einmal wieder ein wichtiger Satz eigentlich, um das einmal zu sagen. Also das ist zunächst einmal Fürsorglichkeit. Wieso denn eigentlich auch Fürsorglichkeit? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was bedeutet Vermögen für einen Menschen? Egal, was er für ein Vermögen hat, auch wenn es nur um irdisches Vermögen geht. Verantwortung? Verantwortung? Ich muss doch das verantworten, was ich habe. Ich muss doch mein Vermögen, ich muss doch meine Vollmacht, ich muss doch meine Macht verantworten und verantwortlich davon eben auch Gebrauch machen können und nicht in der meiner Verantwortung überfordert sein, weil ich sage, ich bin dem Ganzen eigentlich gar nicht gewachsen. Das erschlägt mich ja, das erdrückt mich ja. Das tut Gott eben nicht. Er nimmt genau Rücksicht, er kennt jeden Einzelnen und nimmt Rücksicht auf seine Fähigkeiten und auf das, was ihn dieser nur tragen kann. Wie erleichtert können die Leute sein, es wird keinem mehr von Gott aufgebürdet, als er tragen kann. Tja, damit ist aber auch schon die Verschiedenheit der Lasten, die aufgebürdet werden, schon zum Ausdruck gebracht. Also auch die Gaben, die Talente, die wir bekommen. Gott nimmt Rücksicht auf das, was wir tragen können an Verantwortung und an eben, was wir an Natur mitbringen, um das auch ausführen zu können, um auch wuchern zu können, um das auch fruchtbar werden lassen zu können. Und wofür ist das noch wichtig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese Verschiedenheit der Verteilung der Gaben? Na, wenn wir uns verstehen als Glieder des mystischen Leibes Christi, dann heißt das eben auch, dass nicht jedes Glied und jedes Organ gleichartig sein kann. Denn der Leib wird ja konstituiert durch viele verschiedenartige Glieder und Organe, weil der Leib nur leben kann, wenn eben diese Glieder, wenn diese Organe je ihren spezifischen Dienst wahrnehmen. Ihren eigenen Dienst, der ihnen aufgetragen ist, durch die Beschenkung oder das Anvertrauen dieser göttlichen Gaben. Im Hintergrund steht eigentlich das Bild von der Kirche auch, als dem mystischen Leib Christi mit den vielen verschiedenartigen Gliedern, die alle mit ihren Begabungen zusammenwirken müssen. Auch wieder ein Bild dafür, dass es ein privates Christentum nicht gibt. Das ist ein völliger Widerspruch in sich. Ich und mein Herrgott, ich mache das schon, also mal mit dem, werde schon mit dem ganz alleine fertig. Das ist schon sehr, sehr bedenkenswert. Allein dieser Passus von dem Verteilen der Talente. Klar ist eben auch, dass diese Talente Eigentum Gottes sind und nicht, weil sie mir anvertraut sind, zu meinem Eigentum wären. Das wären sie nicht, sondern ich bin nur treuhänderischer Verwalter, der über diese Verwaltung dann eben auch Rechenschaft ablegen muss vor dem Prinzipal, vor dem Herrn, wenn ich einmal im Stündlein meines Todes da oben ankomme. Und die beiden ersten Diener, denen der Herr 5 und 2 Talente gegeben hat, die verstehen auch sofort, was ihr Amt ist. Das heißt, sofort nehmen das und fangen an, damit zu wirtschaften. Und der dritte, der legt das in die Schublade, sein eines Talent, macht nichts. Und nun kommt der Herr zurück und er will wissen, was ist denn jetzt passiert mit meinem Vermögen? Wie haben sie denn damit gewirtschaftet? Da kommt er mit den 5 und sagt, Herr, du hast mir 5 Talente gegeben, schau hier, 5 habe ich dazu gewonnen. Der Herr sagt, Mensch, Kerl, du bist die Wucht, du bist treu, du bist zuverlässig, dich kann man gebrauchen, geh ein in die Freude deines Herrn. Und dann kommt der Nächste, dem er 2 Talente anvertraut hat. Und er sagt, Herr, du hast mir 2 Talente gegeben, da schau, 2 weitere habe ich hinzugewonnen. Und was sagt jetzt der Herr? Genau dasselbe wie zu dem, was er zu dem gesagt hat mit den 5. Mensch, du bist die Wucht, dich kann man gebrauchen, dich kann man anstellen. Du bist treu und zuverlässig, geh ein in die Freude deines Herrn. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wird hier deutlich? Ganz wichtig auch für unsere Mentalität und unsere Denkweise oder eine Denkweise, die in unserer Gesellschaft auch unter den Christen ganz tief eingeschliffen ist. Es kommt nicht darauf an, wie viel. Es wird nicht gezählt, sondern die beiden haben optimal aus ihren Fähigkeiten, die sie geschenkt bekommen haben, von Gott gewirtschaftet. Mit unterschiedlicher Quantität, aber jeder hat das Beste und das Optimale und Maximale da herausgeholt aus dem, was er bekommen hat. Was bedeutet denn das? Worauf kommt es dem Herrn an? Was ist das Entscheidende? Nicht das Zählen, wo wir sagen, oh, was hat der für einen Haufen? Wie viel? Was hat der erreicht? Wozu hat der es gebracht? Sondern, dass ich nur meinen Mann stehe, das heißt, das tue, was ich tun soll und das optimal und maximal. Ich, wenn ich nur am Leib Christi, der ein Fußzeh bin und bin optimal Fußzeh und maximal Fußzeh, dann wird der Herr sagen, prima, toll, wunderbar. Und wird nicht sagen, nee, was willst du mit dem Fuß? Ja, guck mal, da ist ein Auge da und was weiß ich sonst irgendwas. Wir vergleichen ja gerne, ne? Wir wollen gerne die Position eines anderen haben, beneiden einen anderen um seine Position. Was wir natürlich auch nicht bedenken, ist, dass er eine ganz andere Verantwortung dann auch hat als wir. Ne? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie sollen mit dem, was der liebe Gott Ihnen geschenkt hat, nur das tun, was er von Ihnen verlangt, aufgrund dessen, was er Ihnen geschenkt hat. Und nicht, was andere erreichen. Braucht Sie überhaupt nicht zu interessieren. Die anderen sind unerheblich in diesem Zusammenhang. Sie brauchen keinen zu beneiden, sondern gucken Sie auf sich, dass Sie fruchtbar sind mit dem, was Sie haben. Dann der mit dem einen Talent. Herr, ich hatte Angst und so weiter. Du sammelst, wo du nicht gesät hast. Ja? Du hättest nämlich fruchtbar sein sollen. Das wäre dein Amt gewesen. Aber was hast du gemacht mit deinem Talent? Hast es in die Schublade gelegt. Hast es unfruchtbar vertrocknen lassen, könnte man auch sagen. Das hat dich nicht interessiert, in meinen Dienst zu treten und für mich zu arbeiten. Du hast deinen Dienst verweigert. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aufgrund dessen, was der Herr den beiden Ersten gesagt hat, mit den 5 und den 2 Talenten, was hätte er dem mit dem einen gesagt, wenn er gesagt hat, Herr, du hast mir ein Talent gegeben, eins habe ich noch dazu gewonnen. Was hätte er gesagt? Kerl, du bist die Wucht, dich kann man gebrauchen. Stattdessen hat er den Dienst verweigert. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt? Was macht denn der Herr mit dem, der den Dienst verweigert hat? Der sagt, nehmt ihm das eine ab und gebt's dem, der die 10 hat. Können Sie das verstehen? Können Sie das verstehen? Ist das nicht ungerecht? Hat er doch dem armen Deibel Barmherzigkeit erweisen können, nicht sagen können, na ja, also dann, ich parodiere mal so eine weit verbreitete Mentalität, auch innerhalb der sogenannten katholischen Kirche in unserer modernen Zeit, liebe Brüder und Schwestern. Nein. Nein. Nehmt ihm das weg. Was heißt das? Das heißt, ich, Gott, habe keinen Ramsch zu verteilen. Meine göttlichen Güter, das ist nicht ein Dreck, das ist nicht wertloses Zeug, sondern das sind Güter, die es nicht nur wert sind, dass sie fruchtbar gemacht werden, sondern die auch fruchtbar werden müssen. Und wofür ihr jeweils entsprechend euren Talenten, die ihr von mir habt, die mein Vermögen sind, Vermögen Christi, mit denen ihr dann auch wuchern müsst, die ihr nicht in die Schublade legen dürft. Und was passiert jetzt? Der wird sein Talent los und es bekommt der, der 10 hat. Warum der 10 hat? Nicht, dass die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer werden, wie das vulgär-marxistisch dann vielleicht dargestellt werden könnte, sondern weil der mit den 10 Talenten wirklich ein Garant dafür ist, dass alles fruchtbar wird. Der Herr wird nicht nur dafür garantieren, dass der himmlische Hochzeitssaal voll ist und alle Stühle besetzt sind, obwohl die ursprünglich Eingeladenen abgewunken haben. Er kann es sich dann sogar leisten, einen rauszuschicken, wo kommst du hierher ohne hochzeitliches Gewand? Und wird genauso dafür auch garantieren und dafür Sorge tragen, dass seine Talente fruchtbar werden. Ich sage noch einmal, die Talente sind kein Ramsch, das sind Kostbarkeiten. Und was passiert mit dem Mann? Werft ihn hinaus in die Finsternis. Das sollten wir nicht überhören, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sehr schon mal heute die Frage, wie bewusst sind sich denn eigentlich die Getauften, dass sie hochtalentiert sind vom lieben Gott? Selbst wenn sie nur ein Talent haben, bekommen hätten, wären sie hochtalentiert mit der entsprechenden Verantwortung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, haben Sie eigentlich schon einmal selbst bei sich nachgeforscht, welche Gaben Ihnen der liebe Gott geschenkt hat? Oder haben Sie nur gefragt, guck mal der, was der hat und der hat und der hat. Und dann kommt der Neid. Kindisch, ne? Ich sage das auch Leuten im Beichtstuhl, wenn sie beichten, dass sie neidisch sind, einfach nur sage ich, warum gucken sie auf die anderen, was die haben? Haben sie mal geguckt, was sie haben? Dann kommt da meistens nichts. Sie hat der liebe Gott nicht stiefmütterlich behandelt, mit Sicherheit nicht, denn das tut er nicht, mit keinem Menschen. Also überlegen Sie sich das mal. Und wuchern Sie mit dem, was Sie haben. Und gucken Sie nicht auf das, was andere haben und was Sie dann auch so gern hätten, aber nicht wissen, wie Sie es verwirklichen sollen. Das brauchen Sie gar nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wodurch werden wir denn vor allen Dingen einmal beschenkt? Mit göttlichen Gütern. In den Sakramenten? Ist uns das eigentlich klar? Ist uns klar, dass wir als Getaufte, als Gefirmte, als Kommunikanten hochtalentiert sind, allein schon aufgrund dieser göttlichen Sakramente? Übrigens, der heilige Papst Leo der Große, wir hatten ja jetzt am 10. November seinen Gedenktag. Der hat einmal gesagt, was an Jesus Christus sichtbar war, das ist in die Sakramente eingegangen. Das wird in den Sakramenten sichtbar, deswegen auch die sakramentalen Zeichen. Wodurch auch noch einmal deutlich wird, Christus hat uns alles, sein ganzes Vermögen seiner Kirche hinterlassen, indem er es seinen der Glieder der Kirche gegeben hat. Aber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn wir eben hochtalentiert sind, dann bedeutet das auch, dass das fruchtbar werden muss, dass wir verantwortlich sind für die Talente und ihre Fruchtbarkeit, die wir empfangen haben. Dass wir die nicht in die Schublade legen müssen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie bezeichnet man diejenigen, die eben wie der Dritte mit dem einen Talent handelt? Das ist das, was man so mit dem Etikett Taufscheinchristen dann bezeichnet. Ja, das hört sich dann so an, ich habe Taufe gemacht, ich habe Erstkommunion gemacht, ich habe Firmung gemacht und naja, dann ist es dann oft das gewesen, liebe Brüder und Schwestern. Das ist schlimm. Das ist eine Verachtung der Talente, die mir geschenkt worden sind und für die ich verantwortlich bin, damit sie fruchtbar werden. Ich kann nicht sagen, ich empfange Sakramente, es kann schon nichts schaden. Nee, das heißt es gar nicht, sondern das heißt, ein Sakrament, das du empfängst, das kostet zwar kein Geld, aber du trägst die Verantwortung für die Fruchtbarkeit. Ist dir das eigentlich klar? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, schauen Sie, was wir für einen Konsumenten, einen Kommunionkonsum haben seit dem Konzil. Alles strömt hier an die Kommunionbänke und so weiter. Leib Christi arm, Leib Christi armen und her damit und her damit und her damit. Lassen Sie mich mal gerade so flapsig ausdrücken. Weil ich mit der Flapsigkeit im Grunde genommen diese Nichtswertigkeit eigentlich zum Ausdruck bringen will, mit der eigentlich im Großen und Ganzen und schon längst das allerheiligste Gut empfangen wird. Ich frage Sie, wenn die Sakramente, gerade das allerheiligste Sakrament, fruchtbar würde bei den Kommunikanten, sagen Sie, müssten wir dann über Mangel an Priestern klagen, Mangel an Ordensberufen, Mangel an gelungenen Ehen, dass Priester weggehen aus ihrem Dienst, dass Ordensleute weggehen aus ihrem Dienst, ist das vereinbar mit dem exorbitanten Sakramentenempfang seit dem Konzil? So der totale Widerspruch, oder? Sie gucken so erstaunt. Liebe Brüder und Schwestern, das sind doch Zusammenhänge, die uns geläufig sein müssen. Die uns absolut geläufig sein müssen. Bei so einem Sakramentenkonsum, den wir haben, gerade an der Kommunionbank, müsste die katholische Kirche ein Paradiesgarten sein, der blüht und der fruchtbar ist. Und was ist stattdessen? Was ist stattdessen? Talente sind Kostbarkeiten, die fruchtbar werden wollen und für deren Fruchtbarkeit wir Verantwortung tragen. Wir hatten jetzt das Evangelium gehabt an dem Wochentag. Wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg ziehen will, dann muss er sich hinsetzen, muss fragen, ob er genug Soldaten hat und genug Kriegsmaterial, um in den Kampf ziehen zu können. Das heißt, er muss das berechnen. Und wenn er das nicht kann, dann muss er es bleiben lassen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sakramentenempfang setzt eine klipp und klare Entscheidung voraus. Ja, ich will diese Talente empfangen und ich will tun, was ich kann, damit diese Talente fruchtbar werden. Klare Entschiedenheit. Das ist praktisch total in Vergessenheit geraten, aber das ist gefährlich. Ich mache jetzt Schluss. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich bin im Anschluss an die letzte Sonntagspredigt darauf aufmerksam gemacht worden, dass das schon beängstigend gewesen sei, was ich da gesagt hätte. Wenn ich das sage, was ich jetzt gesagt habe, mag das für den einen oder anderen auch beängstigend sein. Aber das Evangelium ist eine frohe Botschaft, doch nicht eine frohe Botschaft. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum ist Evangelium frohe Botschaft? Weil es den Menschen verkündet, du bist erlöst, wenn du dich zu Christus bekehrst und diese Erlösung annimmst. Dann bist du nicht verloren, sondern dann kommst du in die ewige Seligkeit, in die Seligkeit Gottes selbst. Nimm Teil an der Freude deines Herrn, haben wir gerade gehört im Evangelium. So genau das. Aber das Evangelium verkündet klar, dass die Bekehrung, die Entscheidung für Christus, mit allen Konsequenzen, eben Voraussetzung ist und nicht etwa entbehrlich ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer verängstigt ist durch das, was ich am letzten Sonntag und heute und was weiß ich sonst immerhin schon gesagt haben muss, der muss sich eines gesagt sein lassen. Sie wollen keine Angst haben durch die Verkündigung. Brauchen Sie auch nicht. Weder durch diese Predigt, noch die vom vergangenen Sonntag, noch die von wann auch immer. Sondern Sie müssen nur aus dem Raum Ihrer Angst über die Schwelle der Bekehrung den Raum des inneren Friedens betreten. Voilà, da haben Sie es. So einfach ist es. Wer sich bekehrt, wer mit aller Konsequenz für Christus entschieden ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der ist im Frieden, in einem Frieden, den ihm niemand in der Welt nehmen kann. In der Angst müsste er nur sein, wo er die Bekehrung verweigern will. Und dieser Slogan, Frohe Botschaft statt Drohbotschaft, das ist teuflisch, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Denn das will die Leute weismachen, dass sie die ewige Freude ohne Bekehrung erreichen können. Das ist eben die große Täuschung. Die Entscheidung für Christus und damit für die ewige Freude, für das ewige Leben, die müssen wir schon treffen. Amen.